SR Info. Rundschau.
8 Uhr, guten Morgen, das sind drei unserer Themen.
Die konstituierende Sitzung des Bundestages hat vor allem einen Zweck. Sie soll das Parlament arbeitsfähig machen. Dazu gehört, dass eine Geschäftsordnung verabschiedet wird. Das heißt also die Regeln, nach denen man hier debattiert und Beschlüsse fasst.
Und genau das passiert heute Morgen.
Frau Ortlieb ist erfahrene Parlamentarierin, wiederholt ihren Wahlkreis mit einem starken Erststimmenergebnis gewonnen. Die Menschen vertrauen ihr und sie wird mit dieser Personalentscheidung auch eins der prägenden Gesichter der Sozialdemokratie.
Die Saarländerin Josephine Ortlieb soll Vizepräsidentin des Bundestages werden und
man schaut, dass die wirtschaftlichen Beziehungen keinen Schaden nehmen. Ja, werden diese Demokratieuntergrabungen einfach ignoriert oder geduldet? Also so haben wir das Gefühl.
Die Proteste in der Türkei gehen trotz massiver Drohungen weiter. Das Wetter, mehr Wolken als Sonne, aber meist trocken bei 13 bis 17 Grad. Gut ein Monat ist sie her, die Bundestagswahl am 23. Februar. Nachdem der alte Bundestag inzwischen mehrmals zu Sondersitzungen zusammengekommen ist, treffen sich heute die neu gewählten Abgeordneten zum ersten Mal im Plenum zur konstituierenden Sitzung des neuen, dann 21. Bundestages.
Eröffnet wird die Sitzung traditionell vom Alterspräsidenten, also dem dienstältesten Abgeordneten. Das ist diesmal Gregor Gysi von der Linkspartei. Gysi gehört dem Bundestag mit kurzer Unterbrechung schon seit der deutschen Wiedervereinigung 1990 an. Nach seiner Eröffnungsrede wird das Bundestagspräsidium gewählt. Heute Nachmittag bekommen dann Kanzler Olaf Scholz und sein Kabinett vom Bundespräsidenten die Entlassungsurkunden. Die alte Regierung bleibt aber noch so lange geschäftsführend im Amt, bis der neue Kanzler gewählt ist. Markus Hambale, Berlin.
Erster großer Tagesordnungspunkt ist die Wahl des Bundestagspräsidiums. Bislang stand Bärbel Baas von der SPD dem Gremium vor. Inzwischen ist die Union die stärkste Fraktion und die hat für das Amt der Bundestagspräsidentin die Rheinland-Pfälzerin Julia Klöckner vorgeschlagen. Und auch für eine Saarländerin wird dieser Teil der konstituierenden Sitzung etwas ganz Besonderes werden. Denn die saarländische SPD-Abgeordnete Josephine Ortlieb soll zur stellvertretenden Bundestagspräsidentin gewählt werden. Aus Berlin für die SR-Info-Rundschau, Uli Haug.
Die Wahl der 38-jährigen Ortlieb gilt, trotz geheimer Abstimmung, als Formsache. Denn üblicherweise werden die Vorschläge der jeweils anderen Fraktionen unterstützt. Lediglich die AfD-Kandidaten haben noch nie die nötige Stimmenzahl für den Vizeposten bekommen. Neben den beiden SPD-Abgeordneten Josephine Ortlieb und Esra Limbacher beginnt heute für 6 neue Abgeordnete aus dem Saarland die Zeit im Bundestag. Für die CDU sitzen künftig der langjährige Landtagsabgeordnete Roland Theiß und sein Parteikollege Philipp Hoffmann im Reichstagsgebäude. Für die AfD sind es der Landesvorsitzende Carsten Becker und Boris Gamanow. Der bisherige saarländische AfD-Abgeordnete Christian Wirth ist diesmal über die NRW-Landesliste eingezogen. Ebenfalls für das Saarland im Bundestag sind Jan Dilschneider von den Grünen und Michael Arndt von den Linken. Insgesamt 6 saarländische Mandatsträger scheiden hingegen aus. Nadine Schön war seit 2009 im Bundestag und zuletzt stellvertretende Fraktionsvorsitzende von CDU und CSU. Ebenfalls nicht mehr dabei Markus Uhl. Bei der SPD endet das Bundestagsmandat von Christian Petri, Emily Fons und Thomas Lutze. Und auch für FDPler Oliver Luxitsch ist die Bundestagskarriere beendet.
Das Klinikum Saarbrücken auf dem Winterberg fordert, Geld aus dem Sondervermögen für Infrastruktur auch in Krankenhäuser zu investieren. Der ärztliche Direktor Braun teilte dem SR mit, jahrzehntelang sei kaum etwas in die Versorgung der Bevölkerung im Krisen-, Katastrophen- und Kriegsfall investiert worden. Das Caritas-Klinikum Saarbrücken erklärte, jedes Krankenhaus müsse sich auf eine größere Zahl von Verletzten einrichten. Ein Kriegsfall stelle jedoch eine besondere Lage dar, die über bisher berücksichtigte Szenarien hinausgehe. Hintergrund sind Medienberichte, in denen gefordert wird, dass sich die Krankenhäuser bundesweit auf einen Kriegsfall vorbereiten sollten. Über das geplante Verbot der Handynutzung an saarländischen Grundschulen wird weiter gestritten. Bildungsministerin Streichert-Clivaux von der SPD hatte den Grundschulen gestern empfohlen, ein Verbot einzuführen. Der CDU-Fraktion geht das nicht weit genug. Die Christdemokraten fordern ein landesweites Gesetz oder zumindest einen Erlass aus dem Bildungsministerium. Das könne den Lehrkräften bei der Durchsetzung helfen. Die AfD-Fraktion sprach sich für ein Handyverbot an Grundschulen, aber gegen eine gesetzliche Regelung aus. Die Entscheidung solle den Schulen überlassen werden. Die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette muss sich ab heute vor dem Landgericht Werden wegen versuchten Mordes und 13 Raubüberfällen verantworten. Die 66-Jährige war im Februar letzten Jahres in Berlin festgenommen worden. Ihre Komplizen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg sind weiterhin flüchtig. Die drei mutmaßlichen Linksterroristen sollen zwischen 1999 und 2016 knapp 3 Millionen Euro bei Überfällen erbeutet haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. In Berlin beginnt heute der sogenannte Petersberger Klimadialog. Dabei treffen sich Diplomaten und Klimaexperten aus der ganzen Welt, um die kommende UN-Weltklimakonferenz vorzubereiten. Sie soll im November in Brasilien stattfinden. Diskutiert wird unter anderem, wie internationaler Klimaschutz funktionieren kann, wenn die USA keinen Beitrag mehr dazu leisten. Dass reiche Staaten ärmeren Ländern finanziell helfen müssen, wurde bereits beschlossen. Wie genau die notwendigen Mittel dafür zusammenkommen, ist aber noch unklar. Die Entwicklung in der Türkei ist besorgniserregend für viele. Viele deutsch-türkischstämmige, auch hier bei uns im Saarland, beobachten das, was aktuell geschieht, sehr genau. Und sie schwanken zwischen Hoffen und Bangen. Erst recht, wenn sie Angehörige haben, die sich den Protesten im Land anschließen. Denn das Polizeiaufgebot ist massiv und trotzdem zeigen viele Flaggen. In der Türkei haben den 6. Abend in Folge Tausende gegen die Regierung von Präsident Erdogan protestiert.
Allein vor dem Istanbuler Rathaus versammelten sich Zehntausende zu einer Kundgebung mit CHP-Chef Özel. Sie riefen unter anderem, Erdogan solle zurücktreten. Erdogan bezeichnete die Demonstrationen als Gewaltbewegung. Özel rief auf der Kundgebung zum Boykott von Firmen auf, deren Eigentümer der Regierung Erdogans nahestehen sollen. Er forderte zudem, den Prozess gegen den abgesetzten Istanbuler CHP-Bürgermeister İmamoğlu im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der Türkei zu übertragen. Nach der Kundgebung kam es in Istanbul erneut zu Gewalt zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Die Polizei setzte unter anderem Reizgas ein. Hunderte Menschen flüchteten sich in das Rathaus. Etliche sollen verletzt worden sein. Teilnehmende berichten auch wieder von Festnahmen. Ähnliche Szenen werden aus Izmir gemeldet. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
Mitglieder der US-Regierung haben offenbar ein gravierendes Sicherheitsleck verursacht. Der Chefredakteur des Magazins The Atlantic, Goldberg, berichtet, der nationale Sicherheitsberater Walz habe ihn, mutmaßlich aus Versehen, Mitte März in eine Chatgruppe im Messenger-Dienst Signal eingeladen. Darin hätten US-Regierungsmitglieder geheime Details über den bevorstehenden US-Angriff auf die Houthi-Rebellen im Jemen besprochen. Goldberg sagte, als der Angriff dann wirklich stattfand, wie in der Gruppe beschrieben, habe er sie verlassen. Der Nationale Sicherheitsrat der USA stufte den Chatverlauf als authentisch ein und kündigte eine Untersuchung an. Der demokratische Senator Schumer warf der Regierung amateurhaftes Verhalten vor. Nach Gesprächen zwischen den USA und Russland über den Ukraine-Krieg will die russische Regierung offenbar heute Details bekannt geben. Das berichten zwei staatliche russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die Delegation aus Moskau. Auch die Sprecherin von Außenminister Lavrov erklärte, dieser werde sich in einem Fernsehinterview äußern. Vertreter Russlands und der USA hatten gestern in Saudi-Arabien über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine gesprochen. Im Anschluss gab es nach Angaben aus Kiew auch ein Gespräch zwischen den USA und der Ukraine. Andreas Waschburger will es nochmal wissen. Der 38-jährige Freiwasserschwimmer will durch 7 Meerengen der Welt schwimmen. Durch die 7, nicht nur einfach 7, durch die 7 Meerengen der Welt schwimmen. Und jetzt war er in der Cookstraße zwischen der Süd- und der Nordinsel Neuseelands erfolgreich. Allerdings diesmal ohne Weltrekord. Thomas Bramel über den neuen Erfolg des Saarländers.
Fast wäre das Unternehmen gescheitert. Tagelang hatte Andreas Waschburger warten müssen. Wind und Wellen ließen keinen Start zu. Heute Vormittag in Neuseeland nach mitteleuropäischer Zeit in der vergangenen Nacht eröffnete sich eine Chance zur Überquerung der Cookstraße. Bei nur wenig Wellen, aber schlechten Strömungsbedingungen und nur 15 Grad Wassertemperatur wagte der 38-jährige Saarbrücker den Versuch, die Meerenge zwischen der Süd- und Nordinsel zu durchschwimmen. Es gelang, wenn auch mit Mühe, als die Strömung ihn gegen Ende vom Land fast abtrieb. Erschöpft, aber glücklich, erreichte er sein Ziel in 5 Stunden, 13 Minuten und 57 Sekunden. Er verpasste damit den Weltrekord von Andrew Donaldson, einem schottisch-australischen Schwimmer, um 40 Minuten.
In Wallerfang hat die Feuerwehr gestern Abend einen Brand in einem Wohnhaus gelöscht. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Herd in der Küche ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell löschen. Der Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. In Homburg-Jägersburg wird am Abend das Viertelfinale um den Saarlandpokal ausgetragen. Im Stadtderby empfängt der Saarlandligist den Regionalligisten FC Homburg. Anstoß ist um 19 Uhr. Und hier gibt's den Abpfiff für die SR-Info-Rundschau mit Uli Wagner.